Und ich wäre an dem Punkt, wo ich den Heiligen Geist bitten würde, mit seinem Reden zu kommen, weil sonst wird das ganz großer Mist. Im Monat Nisan. Wie gut seid ihr? Hebräischer Kalender? Ich auch nicht so, keine Sorge. Des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Wein vor ihm stand, interessante Nebeninformation, nahm ich den Wein und gab ihm den König. Und ich hatte zuvor nie traurig ausgesehen. Was für ein Kerl. Was für eine frohe Natur. Da sprach der König zu mir, warum siehst du traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist es nicht. Sondern dich bedrückt etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Und sprach zum König, der König lebe ewig. Wie soll ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir, was begehrst du denn? Da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht dir genehm, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, dass ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß, noch eine interessante Nebeninformation. Wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Und sprach zum König, gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, dass sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den Aufseher über die Wälder des Königs, dass er mir Holz gebe zu Balken für die Pforten der Burg beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die Hand Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs und der König sandte mit mir Hauptleute und Reiter. Und als Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, verdross es sie sehr, dass einer gekommen war, der Gutes suchte für die Israeliten. Ich habe letzten Sonntag eine Predigtserie zu Nehemia begonnen. Das ist jetzt nicht so ganz leichte Kost für den Sommer, das weiß ich. Ich finde es gut, weil ich finde, wir sind gerade als Gemeinde ein bisschen am Fragen und am Suchen. Was ist das, wo Gott uns sendet? Und es geht nicht, ohne dass wir auch selbst uns genau das fragen. So, es gibt keine Sendung Gottes, die wir externalisieren könnten und sagen könnten, Gott schickt Gemeinden oder er schickt, ich weiß nicht, die Diakonie, Missionare irgendwo. Es geht uns immer persönlich an. Und da habe ich auch letzte Woche angefangen und habe gesagt, es geht auch immer darum, dass ich das große Bild sehe, das Gott hat. Und dass ich bereit bin, hinzuschauen. Und dann auch den Schmerz zu spüren, wenn ich feststelle, das Bild stimmt nicht mit der Realität überein. Ich habe auch gesagt, wir werden nicht alle Probleme der Welt lösen. Es geht nicht darum, dass wir jeden Schmerz spüren, sondern darum, dass wir offen sind, da, wo Gott uns etwas aufs Herz legt, das auch an uns ranzulassen. Und zu sagen, ja, ist das mein Platz? Und Gott, wenn ich bereit bin zu gehen, dann sende mich. Deshalb habe ich auch gesagt, wenn wir erst gar nicht bereit sind, uns senden zu lassen, dann müssen wir auch keinen Schmerz spüren. Das bringt nichts. Aber wenn wir bereit sind, uns gebrauchen zu lassen, dann ist es wichtig, dass wir auch hinschauen, hinsehen, den Schmerz spüren und dann gehen. Und da stehen wir gerade. Also er ist noch nicht losgezogen, der Nehemia, gell? Er ist immer noch da. Und er hat eine größere Aufgabe noch zwischen sich und seiner Sendung. Nämlich diesen König. Bei Netflix gibt es am Anfang immer so eine Rückblende. Wenn man die nicht sehen will, dann kann man die wegklicken. So dieses, was bisher geschah. Das ist jetzt in dem Fall nicht möglich, weil die Predigt nicht interaktiv ist. Ihr könnt es nicht wegklicken. So, also wir sind im zweiten Exil. Das Volk Israel kommt seiner Bestimmung als Gottes Volk schon lange nicht mehr so richtig nach. Das sind immer so diese Aufs und Abs und Aufs und Abs. Sie versuchen es, sie strengen sich an, es gibt einen guten König, sie gehen in eine gute Richtung, es reißt wieder ab, es reißt wieder was ein, es gibt wieder einen, der es ausnutzt, es geht wieder abwärts. Sie raffen sich wieder auf, sie versuchen es wieder. Und eigentlich steht doch über all dem dieses große Bild von Jerusalem. Gott, der in seinem Tempel wohnt, mitten unter seinem Volk, die Tür zu ihm offen. Der Tempel in der Mitte, das Licht für die Völker, Jerusalem, das von dort aus ausstrahlen darf. Eine große Vision, die sich so nie so ganz erfüllt hat. Und immer wieder weichen sie ab und immer wieder kommen die Propheten, warnen sie. Schließlich lässt Gott sogar Eroberungswellen über sie hereinbrechen. Da kommen zuerst die Assyrer, die zerstören Jerusalem und erobern das Nordreich. Und dann kommen die Babylonier und erobern das Südreich und siedeln dann auch noch eine Menge Leute um. Und dann kommen die Perser und erobern Babylon, so mal ganz eben. Und dann beginnt unter Kyros das, was Gott seinem Volk versprochen hat. Sie dürfen heimkehren. Jerusalem wird wieder aufgebaut und drei Führer beruft Gott für sein Volk im Laufe der Zeit dafür, für diese Aufgabe. Zerubbabel ist der erste davon, um den Tempel wieder aufzubauen und die Mauern wieder aufzubauen. Dann Esra, um das Volk wieder zu lehren. Das Torawissen ist abhanden gekommen. Und um die Gemeinde wieder aufzubauen. Und schließlich Nehemia, den Mundschenk des übernächsten Perserkönigs. Artaxerxes. Wir merken schon, es ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen. So, und dieser Nehemia, er hat im Kopf, was Gott vorhat. Er hat dieses Bild. Er hört und er sieht den Ist-Zustand. Angst statt Sicherheit, Spott statt Glanz, Zerstreuung statt Mutlosigkeit. Und er spürt diesen Schmerz und er geht ins Gebet und er wird von Gott gesandt. Das erfahren wir eigentlich alles erst später. Aber es blitzt bis dahin schon durch die Zeilen. So, bleibt jetzt bei dem frommen Wunsch. Er hat das Traumbild, er hat den Ist-Zustand, der ist lausig, er fühlt den Schmerz, er geht vor Gott auf die Knie, er tut Buße, weil er spürt, ich bin nicht ganz unschuldig an unserer Misere. Das kommt jetzt nicht nur von oben, was uns da passiert ist, sondern wir haben unseren Anteil, auch ich habe meinen Anteil. Und er ringt da ja richtig gehend mit Gott, es ist doch auch dein Volk. Du hast versprochen, du hast es erkauft. Und es klingt fast wie eine Proklamation, wenn er da betet. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast und durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Das hast du doch getan, Gott. Das möchte ich dir vorhalten. So, alles gut. Bild gesehen, zugehört, Schmerz gespürt, Gott gefragt, beauftragt. Da ist jetzt nur noch eine Kleinigkeit und das ist der persische Großherrscher. Jetzt müssen wir ein paar Jahre zurückblicken. Vor Nehemia waren schon zwei andere gesandt. So, das ist manchmal eine schlechte Ausgangslage. Da ist nämlich irgendwas schiefgegangen. Zerubbabel war damals auch schon mit der Mission aufgebrochen, die Mauern wieder zu errichten. So, die Tempeleinweihung ist schon 60 Jahre her. Da ist schon eine Menge Zeit vergangen seitdem, aber die Mauer ist immer noch am Verfallen. Damals hatte Kyros Zerubbabel beauftragt und Xerxes hat die Angelegenheit dann wieder gestoppt. Weil damals hatte sich Zerubbabel mit den Gegnern im Umland verstritten und die haben einen Brief an den König geschrieben und haben ihm mitgeteilt, die Israeliten, die wollen sich wieder abkoppeln. Die bauen eine Mauer. Das ist eine Revolte. Da passiert was im Land. Wenn die Mauer fertig ist, dann werden die keine Steuern mehr zahlen. Das verpacken die jetzt alle so nett. Aber sobald die Mauer fertig ist, sind die wieder ihre eigene Insel. Da kommst du nicht mehr an die ran. Und Xerxes, der nächste König damals, sagt dann, nee, dann unterbindet das. Und jetzt steht Nehemia vor der Herausforderung, Xerxes Sohn beizubiegen. Das Misstrauen ist unangebracht. Der Mauerbau ist wichtig. Also eigentlich alles gut, aber vor ihm steht blöderweise noch eine echt große Herausforderung, nämlich Tradition umzuschreiben, Geschichte umzuschreiben. Zu sagen, das, was da passiert ist, was dein Papa gemacht hat, war nicht richtig. So, Gott kann Türen öffnen, das glaubt Nehemia. Und Gott kann Herzenstüren öffnen. Und das hofft Nehemia. Und ihm ist klar, was jetzt kommen muss. So, wer von Gott gesandt wird, muss seinen Willen suchen. Sonst arbeitet er nicht mit Gott, sondern gegen ihn. Nehemia kommt an dieser Stelle nicht als Retter, sondern er lehnt sich an Gott an. Machen wir auch so, oder? Wir kommen nicht als Retter, wir lehnen uns an Gott an. Wisst ihr, was eine Mitschülerin in mein Abi-Buch geschrieben hat? Wir hatten da so eine Seite, da konnte man so Nettigkeiten draufschreiben. Und die sind dann im Abi-Buch gelandet. Und eine Mitschülerin hat da drauf geschrieben, wenn irgendwer die Welt rettet, dann Jonathan. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, das geht ganz gut runter, sowas. Das ist es doch, oder? Das ist es doch. Das ist doch das, was wir alle wollen, wenn wir das Abi hinter uns gelassen haben. Noch kurz die Welt retten. Und am besten Gott gleich mit. Ja, und ich war damals so beschäftigt, tatsächlich, glaube ich, in der Zeit nach dem Abi, etwas für Gott bewegen zu wollen, dass ich vollkommen übersehen habe, dass er gerade an mir arbeiten wollte. So, weil das war mir ja klar. Ich hatte jetzt ja 13 Jahre Schule hinter mir. So, Ausbildung abgeschlossen. Ja, quasi perfekter Typ hinten rausgekommen. So, jetzt geht's weiter. Jetzt reiße ich aber richtig was. Und der Tiefpunkt, der hat mich dann unmittelbar eingeholt. So, keine Sorge, bei der Geschichte von Nehemia kommt auch noch der Tiefpunkt. Der kommt meistens. Das heißt übrigens nicht, dass es nur zwei Optionen gibt. Entweder wir sind Gott voll nützlich oder wir sind aussortiert. Sondern meistens muss uns Gott auch durch Tiefpunkte führen, um uns gewisse Dinge beizubringen. Also weder bin gerade im High heißt, du bist genau auf dem richtigen Weg, noch bin gerade im Tiefpunkt heißt, alles ist falsch. So, heute macht aber Nehemia, finde ich, definitiv etwas gut. Ich habe nämlich damals gebetet, Herr, dieses Jahr nach dem Abitur, das lege ich dir hin. Das weihe ich dir. Ich will etwas für dich tun. Nimm es und nutze es. Das hat er dann auch gemacht. Er hat es aber nicht so gemacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe nicht verstanden, dass das sein erstes und nobelstes Projekt in diesem Moment erstmal ich bin. Mein Ego so ein bisschen zurechtzustutzen. Manchmal denken wir hätten den Bagger, aber wir sind das Baufeld. Das dürfen wir uns sowohl als Gemeinde als auch als Einzelpersonen bewusst machen. Wir sind nicht immer nur Töpfer, wir sind vor allem Ton in Gottes Hand. Und wir sind Diener, die er gebrauchen will, und wir sind auch Kinder, die er erzieht. Und beides ist überhaupt nicht auseinanderzuhalten. So, Christsein hat mehr was von einem dualen Studium oder von einer Ausbildung. Es ist nicht erst Theorie und dann Praxis, sondern es läuft im besten Fall Hand in Hand. Das konnte ich mir damals aber noch nicht so ganz vorstellen. Also ich erstmal, weil ich das Gefühl hatte, unbedingt Afrika, erstmal nach Afrika, nach 3 Monaten scheitern. Politische Großwetterlage kritisch, ich musste wieder raus, überhaupt nichts für Gott erreicht. So, was war denn das jetzt, Gott? Und dann saß ich 3 Monate später in Brasilien. Wer weiß, wie gut mein Portugiesisch ist? Ja, nicht so arg gut. Richtig. Ich war also erstmal sprachlos, also buchstäblich. Und ich habe auch festgestellt, die können auch kein Englisch. Das war auch nicht so arg hilfreich. Und Deutsch konnten sie auch nicht so gut. Ja, insofern hat Gott da irgendwas schlecht vorbereitet, glaube ich. Man hätte ja machen können. Aber hat er nicht. Und ich dachte, ich strotze vor Energie. Aber der einzige Mensch, der mich in diesem Moment wirklich gebraucht hat, war 9 Monate alt. Der Kleine hieß Carlos und der kam bei uns in die Kita. Und weil ich einfach kein Wort Portugiesisch konnte, haben sie mich auch in die Kita gestopft. Ja? Und Carlos hat mich ins Herz geschlossen. Und plötzlich war ich für diesen kleinen Carlos da. Und ich dachte, ich lehre da wunderbar in dem Jahr. Beweg was für Gott. Und plötzlich habe ich festgestellt, es war genau andersrum. Ich wurde zum Schüler bei den brasilianischen Christen. Die waren diejenigen mit dem großen Gottvertrauen. Und am Ende dachte ich, da würde ich Medizin studieren. Weil ich hatte ja davor Abi gemacht und so. Ein ganz gutes, ja? Und dann stand da aber eine Berufung ins Theologiestudium. Ohne zu wissen, was Gott jetzt genau mit mir da eigentlich vorhat. Aber mit dieser Feststellung, Gott hat dieses Jahr an mir gearbeitet, nicht ich für ihn. Wenn es um Gottes Ruf geht, dann sind wir immer zuerst Ton in seiner Hand. So, wir können als Gemeinde nicht irgendwie Aktionismus gegen soziales Engagement oder inneren Aufbau gegen Mission, gegen Hören auf Gott ausspielen. Total beliebt. Was müssen wir jetzt eigentlich? Brauchen wir das nach außen oder brauchen wir was nach innen? Geht überhaupt nicht. Das ist genauso, wie wenn ich hinstehe und sage, Gott, jetzt will ich was für dich tun. Und Gott sagt, nee, ich mache gerade was an dir. Gehen und lernen, innerer Aufbau und äußerer Auftrag laufen im besten Fall immer parallel. Es kommt immer zusammen. Und so manches Mal müssen wir uns natürlich im Nachhinein fragen, war das jetzt wirklich Gottes Weg? Finde ich aber gar nicht schlimm. Schlimmer finde ich es, ängstlich stehen zu bleiben. Und zu sagen, dann gehen wir halt gar nicht. Wenn wir noch gar nicht genau wissen, wie, wo, was, dann bewege ich mich gar nicht mehr. Dann bleibe ich hier sitzen. Also Nehemia beendet sein Gebet damit, dass er sich in Gottes Mission einhängt. Nicht er holt Gott in sein Team, sondern Gott agiert und er spurt. Das merken wir daran, dass er immer wieder betet und sagt, Gott, wie sieht's jetzt aus? Du musst jetzt. Gott, wie sieht's jetzt aus? Wo geht's hin? Und Gott geht, Nehemia geht mit. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechts und auf das, dein Knecht deiner, und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Dieser Mann ist kein geringerer als König Artaxerxes. So, und ihm ist ganz offensichtlich bewusst, dass diese Mission ihn nicht an Artaxerxes vorbeiführen wird, sondern irgendwie mitten hindurch. Will Gott gemeinsame Sache machen mit persischen Großherrschern? Oder ist der ganze Auftrag nicht von vornherein auf tönerne Füße gestellt, wenn er sich auf so jemanden verlässt? Dürfen wir das überhaupt? Oder mal für uns gefragt als Gemeinde, mit wem dürfen wir eigentlich zusammenarbeiten? Oder hatte sich dieser Artaxerxes zum wahren Gott bekehrt? Keine Ahnung, aber ich lese jetzt in der Geschichte nirgendwo, dass die Perser plötzlich alle Juden geworden sind. Also glaube ich es nicht. Und das ist ziemlich wahrscheinlich damals, dass das passiert wäre oder passieren hätte müssen. Also Nehemia weiß hier um eine größere Realität. Er weiß hier um eine Realität, die größer ist als die Götter der Perser. Und dieser Realität müssen selbst Perserkönige dienen. Gott steht über allem. Er kann auch Kyros oder einen Artaxerxes, einen Perserkönig, als seinen Knecht anreden. Mein Knecht Kyros. Und da steht nicht mein Kind. Ja, mein Knecht. Ein Werkzeug in Gottes Hand. Es gibt keinen gottfreien Raum, keinen Thronsaal, keine Folterkammer, kein Gefängnis, nichts zwischen Himmel und Erde, wo Gott keinen Zugriff drauf hätte. Das ist die Realität. Deshalb ist auch nicht die Frage, ob Gott an unserer Seite ist, sondern ob wir uns seiner Realität bewusst sind, dass er da ist. Du atmest Luft, immer. Und es ist egal, ob du dir das bewusst machst, dass du Luft atmest oder nicht, du atmest sie. Sonst stirbst du. Wir Christen leben nicht in einer anderen Realität. Das ist das, was uns ganz gerne unterstellt wird, glaube ich. Das müssen wir uns bewusst machen von unserer Seite. Das müssen nicht alle anderen wissen, das müssen wir wissen. Wir leben nicht in einer anderen Realität, sondern wir leben in der Realität. Wir haben einen anderen Blick. Wir haben einen anderen Zugang zu dem, was Realität ist. Und wir dürfen die Mitte der Realität, die alles bestimmende Macht, Vater nennen. Das ist der Unterschied. Und das ist gleichzeitig die Mitte der Vision, die Gott für sein Volk damals hatte und für uns heute hat. Der Tempel als Ort seiner Gegenwart, sein Volk in Jerusalem. Nehemia baut hier an etwas, das er nicht mehr vollenden wird. Deshalb sage ich, dieses Buch weist immer wieder über sich selbst hinaus. Er baut an etwas, von dem wir schon wissen, das wird damals nicht komplett werden. Gott wird nie so bei seinem Volk sein. Damals. Das passiert dann erst später mit Jesus, dass Gott plötzlich da ist, mitten unter seinem Volk. Wirklich zum Anfassen. Aber dennoch ist dieser Stein es wert, dieses Stück der Vision sich dem ganz zu verschreiben. Und das ist auch das, was wir uns bewusst machen dürfen. Wir werden den Himmel nicht auf die Erde bringen. Aber jeder Stein, jedes Stück dieser Vision, wo wir merken, da habe ich was drin, ist es wert, dass wir uns dem ganz verschreiben. So, für Nehemia gelten zwei Dinge, die er tut, und die finde ich gut und würde ich für uns gerne heute Morgen festhalten. Erstens, Nehemia hängt sich ganz fest an Gott. So, damit kannst du nichts falsch machen. Wenn du ansonsten nichts mitnimmst, dann nimm das mit. Gott, Nehemia hängt sich ganz fest an Gott. Und das Zweite, was er tut, Nehemia plant, was in ihm liegt, treu und sorgfältig. So, da kommt der Tag, an dem bemerkt der König, dass Nehemia traurig ist. Ein kritischer Tag. Ich vermute mal, dass so ein persischer Großkönig sich mit gute Laune Menschen umgeben hat. Und konnte der sich auch leisten. Wenn du als König sowieso schon genug Probleme hast, dann willst du nicht auch noch Bedenkenträger um dich rum. So, also tauschst du die Leute so lange durch, bis du einen gefunden hast, der immer gute Laune hat. Ja, offensichtlich hat er den ja auch gefunden, weil Nehemia schreibt, er hatte bis dahin noch nie schlechte Laune. Korrigiere, war noch nie traurig, ist nicht ganz dasselbe. Und der König ist aber offensichtlich trotzdem ein Menschenkenner. Er bemerkt, dass Nehemia traurig ist und er fragt ihn, was los ist. Und darin liegt natürlich auch eine Einladung. So, man belastet ja einen Großkönig nicht einfach mit seinen eigenen Sorgen. Aber wenn der fragt, und wie sich Nehemia an Gott hängt, wird auch hier wieder deutlich, weil er schickt als erstes ein Stoßgebet in den Himmel. So, kleiner Lifehack für schwierige Situationen. Beten. Weil uns damit bewusst wird, dass diese Situation von Gott abhängt. Das kann auf der einen Seite schon mal entlasten. Es hängt nicht nur davon ab, was ich tue. Ich sitze hier nicht im Sattel. Das wird ihm, glaube ich, hier auch bewusst. Und es kostet überhaupt nichts. Ich glaube, auch Stoßgebete werden bei Gott nicht an der Länge gemessen. Ich sagte zum König, ewig soll der König leben. Wie sollte ich kein trauriges Gesicht haben, da die Städte der Gräber meiner Vorfahren verwüstet ist und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind. Und der König sagte zu mir, was ist deine Bitte? Da betete ich zum Gott des Himmels und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt und so weiter. Hä, Nehemia, was willst denn du jetzt mit Gräbern? Du hast gerade irgendwas von Gräbern erzählt, dir geht es doch nicht um Gräber. Die sind doch nicht wirklich Gräber wichtig, oder? Die Gräber meiner Vorfahren liegen ungeschützt da, Nehemia, ist das wirklich dein Problem? Ich glaube, er übersetzt hier seine Gefühle in die Sprache von Artaxerxes. Das ist das, was passiert. Keine leichte Aufgabe. Da, wo wir Verbündete gewinnen wollen, müssen wir bereit sein, ihre Sprache zu lernen. Das soll nicht heißen, wir müssen uns verbiegen, sondern das soll heißen, wir müssen uns bewusst machen, wie tickt der andere eigentlich? Was braucht er, damit das, was ich sagen möchte, bei ihm ankommt? Und hier zeigt sich auch, dass Nehemia gut vorbereitet ist, weil ansonsten hätte er einfach nur das gesagt, was er die ganze Zeit gedacht hat. Das wäre eventuell unklug gewesen. Also offensichtlich hat er dieses Szenario schon einige Male durchgespielt. Das merken wir auch daran, dass Kapitel 1 beginnt eigentlich mit einem anderen Monat als dann Kapitel 2. Also da liegen Monate dazwischen. Das kommt im Buch ansonsten nicht so raus. Aber Nehemia ist hier sehr ehrlich. Und das finde ich einen guten Anfang. Sei ehrlich mit dir und mit Gott. Nehemia bekennt, dass er Angst hat. Das schreibt er sogar extra auf. Wenn du eine Rückblende zu sowas schreibst, kannst du doch sowas dann galant rauslassen, oder? Ich meine, er hat es bestimmt nicht in dem Moment schon mitstenografiert, also hat er es wahrscheinlich im Nachhinein aufgeschrieben. Da könnte er das doch rauslassen. Nein, tut er nicht. Er hat Angst. Deshalb bereitet er sich gut vor. Angst ist nicht immer falsch. Sie kann dazu führen, dass wir gründlich sind. Das macht ihn mir hier sehr sympathisch. Er unterschätzt nämlich die Sache auch nicht. Er weiß Gott auf seiner Seite und dennoch weiß er, dass er hier gerade vor dem Großkönig der bekannten Welt steht. Und deshalb ist er gut vorbereitet. So, der König ist ihm wohlgesonnen. Unglaublich, Gott hat ihn vorbereitet. Und er fragt sich, was er sich wünscht, und er äußert den Wunsch, die Stadtmauern wieder aufbauen. Jetzt habe ich meine Gräber vergessen, gell? Euch die Auflösung. Warum sagt ihr das? Die Perser, die hatten es mit Ahnenverehrung. So, das war bei denen ein großes Thema. Das heißt, er könnte ja auch von nationaler Demütigung sprechen. Oder der Perserkönig könnte das, was er sagt, in das Thema nationale Demütigung übersetzen. Also er könnte sagen, mein Volk, das darf gar kein eigenes Volk mehr sein. So problematisch, weil Perserkönig beherrscht das ganze Ding ja. Also von Nationalstolz zu reden, schwierig. Von nationaler Demütigung zu reden, auch schwierig. Aber von seinem persönlichen Schmerz zu reden, zu sagen, du verstehst doch auch, da haben wir gewohnt, das war unsere Heimat. Da liegen auch meine Väter begraben, du weißt das, was, ja, ist bei euch auch ein großes Thema. Und das ist ungeschützt. Das tut mir weh. Da liegt was brach. Irgendwas macht er hier richtig, dass der König ihn fragt, wie viel Urlaub er braucht. Und damit testet er vermutlich ja auch die Motivation von Nehemia. So, weil wenn jetzt Nehemia sagen würde, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Jetzt, wo du sagst, mal ein paar Jahre off. Keine Ahnung, jetzt, ich fange mal an, dann gucken wir mal. Dann wird er wahrscheinlich sagen, also Junge, das lässt du dir aber nochmal durch den Kopf gehen. Das fühlt sich eher nach einer akuten Laune an. Aber Nehemia kann hier exakt antworten. Er sagt ihm bis zum so und so vielten. Der so und so vielte ist übrigens nicht festgehalten. Keine Ahnung, wann das war. Aber er scheint sich ziemlich konkret Gedanken gemacht zu haben. Und während die Königin an seiner Seite saß, sagte der König zu mir, wie lange soll deine Reise andauern, wann kommst du zurück? Und es gefiel dem König und er sandte mich und ich nannte ihm einen Zeitpunkt. Also exakter Zeitpunkt und dann folgt auch noch eine Wunschliste. Das ist schon ein bisschen vermessen. Aber es zeigt eben auch, dass er weiß, was es braucht. Und das ist, glaube ich, genau der Grund, warum es funktioniert. So, wenn wir gut von unserer Seite planen, dann schließt sich das nicht mit Gottes Reden aus. Exakter Zeitpunkt, exakte Wunschliste. Passierscheine und ich brauche Holz. Und dann schließt er die Audienz mit dem Fazit, und der König gewährte es mir, da die gute Hand meines Gottes über mir war. Genau. Und das ist dann all das, was wir uns bewusst machen dürfen. Wenn so etwas passiert, dann passiert es nämlich nicht wegen der sorgfältigen Planung, sondern wir sind mit, ohne sorgfältige Planung, manchmal in der Lage, etwas in die Binsen zu setzen. Deshalb, was an uns liegt. Nehemia erweist sich hier als ein verantwortungsvoller Leiter. Und da lege ich jetzt mal die Hürde für uns hoch, das ist mir bewusst. Ist auch nicht immer einzuholen. Aber prinzipiell würde ich sagen, gesandt sein durch Gott, auf ihn hören und uns abhängig von ihm wissen und sauber planen, schließt sich nicht aus, sondern wir sehen bei Nehemia, wie beides zusammenhängen muss. Insbesondere dann, wenn es eng wird. Und wie sich dadurch Türen öffnen können, die sonst vielleicht verschlossen geblieben wären. Nehemia hat hier eine schwierige Lage. Er muss nämlich seine Vision nach oben vermitteln. Weil es ist immer einfacher, eine Vision nach unten zu vermitteln. Also wenn du nur deinen Gedanke an Leute weitergeben musst, die sowieso auf deiner Gehaltsliste stehen. Im Zweifelsfall werden die dann schon machen. So, die haben eine hohe extrinsische Motivation. Aber hier diese Vision nach oben zu vermitteln, zu sagen, du brauchst mich nicht, ich brauche dich schon. Und ich glaube aber, das ist genau die Situation, die wir oft auch im Gemeindekontext antreffen. Die wir oft auch antreffen, wenn Gott uns sendet. Besonders dann, wenn wir die christliche Blase verlassen, wo wir ja noch Menschen haben, wo wir sagen könnten, ja, die haben dieselbe Motivation, denselben Weg. Aber da, wo wir raustreten, wo wir etwas verändern wollen, da kommen wir ganz oft an den Punkt, dass wir auch nach oben leiten müssen. Und da zeigt eigentlich Nehemia hier seine Stärke. Klammer auf, es funktioniert übrigens nach unten, finde ich, wenn es gut läuft, eigentlich genauso. Auch nach unten ist es doof, wenn wir kein ganzes Bild vermitteln, wenn wir nicht sauber planen. Auch nach unten ist es doof, wenn wir einen Hebel ansetzen. Nehemia hat hier schlichtweg keinen Hebel gegen den König in der Hand. Der fehlt ihm. Aber auch nach unten ist Zwang kein probates Mittel. Empathie schon. Deshalb müssen wir es schaffen, Menschen mitzunehmen. Und deshalb müssen wir sauber hören und sauber planen. Und spätestens da, wo Gott uns auf eine gemeinsame Mission mit anderen Menschen schickt, und ich finde, das kann im Gemeindekontext passieren, dass Gott uns nicht nur einzeln losschickt. Spätestens da, wo wir gerufen sind und wo wir wissen, da brauche ich auch andere, müssen andere mitgenommen sein. So, und mitnehmen heißt hier nicht, so spricht der Herr, du sollst mir helfen, sondern ich habe geplant, ich habe gehört, ich habe gefragt, es ist wichtig, weil. So, und am Ende bleibt das da, wo Gott eine Tür aufhält, er aber niemand dazu zwingt, sie zu nehmen. So, das ist wieder der Punkt, wo wir uns alle wieder selber fragen können, müssen. Ist die Tür offen? Ist es meine Tür? Vorsichtig, einladend, zielgerichtet und gemeinsam. So, auf wen hören wir, wenn wir unterwegs sind? Auf die Propheten oder auf die Statistiker? Auf Gott oder auf die Zahlen? Ach, da lasse ich mal mein Bauchgefühl entscheiden. Nein, eben nicht. Dann lasse ich Gott entscheiden. Ich höre auf Gott. Und dann braucht es manchmal einen nüchternen Schritt über nüchterne Argumente hinaus. Und manchmal braucht es einen realistischen Blick auf nüchterne Argumente. So, und da gibt es kein Patentrezept, glaube ich. Aber wir sind gut unterwegs, wenn wir uns das vor Augen führen, wenn wir gut planen, wenn wir gut hören. Und manchmal müssen wir aktiv eine Brücke schlagen, um weiterzukommen. Und Nehemia tut das auf seine vorsichtige Art. Er hält nicht hinterm Berg mit dem, was er vorhat. Er plant sorgfältig. Er schickt ein Stoßgebet zu Gott. Gott, ich brauche dich jetzt. Und dann macht er mutig einen ersten Schritt. Und tatsächlich, Gott schenkt ihm Gunst beim König. Und dann bekommt er, was er benötigt. Und er bricht auf, er kommt nach Jerusalem, er eint das Volk unter einer Vision. Sie bauen die Mauer wieder auf, sie schaffen einen sicheren Raum. Alles wird gut. Ja, ganz so einfach wird es dann auch nicht. Und dann mache ich nächste Woche weiter. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Weisheit, die ich entdecken kann und darf. In der Geschichte, die du schreibst mit Menschen, die du berufst. Ich danke dir, dass wir lernen dürfen, dass wir auch voneinander lernen dürfen. Dass wir hier von Nehemia lernen dürfen. Genauso wie wir auch von dem lernen dürfen, was du unter uns tust und an uns tust. Und ich danke dir, dass wir eben keine Inseln sind. Dass wir eben nicht deine tüchtigsten Mitarbeiter sind. Dass du uns eben nicht ausblendest. Dass du uns auch nicht in die Sackgasse rennen lässt, sondern dass du immer beides tust, mit uns und an uns arbeitest. Und so bitte ich dich für uns, für mich um beides. Um klares Reden, da wo du uns sendest und senden willst. Und dranbleiben an dir und an deinem Herz, an deinem Heiligen Geist. Um Mut danach zu gehen. Und um einen nüchternen Blick auf das, was nötig ist, was dran ist. Die Planung. Die Sprache. Dass wir keine Traumwandler sind, sondern was es an uns ist. Gute Haushalter. So bitte ich dich, dass du uns segnest. Als deine Kinder. Als deine Knechte. Als die, die das Feuer weitertragen. Und als der Ton in deiner Hand. Amen.